in jeder Republik wurde studiert. Von Tadschikistan über Usbekistan, über Russland als Hauptland natürlich, aber auch in Aserbaidschan oder in der Ukraine sehr viele auch.
Das war schon lustig. Man hat ja schon in der Schule Russisch gehabt. Man hat 2 Jahre Russisch studiert, kommt dort an und versteht kein Wort. Ja? Wir haben wirklich Schulbuch-Russisch gehabt und haben gesprochen. Also die Russen haben über uns gelacht.
Noch ein Semester und noch ein Semester und noch eine Ausrede gab es nicht. In Russland war 5 Jahre und dann war am nächsten Tag Schluss.
Die DDR und wir im DAAD. Eine Zeitzeugenbefragung. Folge 7. In der Sowjetunion lernen heißt...
Hallo, ich bin Alexander Haridi und begrüße zu einer neuen Episode in unserem Podcast Die DDR und wir im DAD. Und bei mir im Studio ist heute...
Elke Hanusch.
Elke, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Du hast das Skript für diese Episode bearbeitet und dich intensiv mit dem Thema Sowjetunion beschäftigt. Und da fragt man sich jetzt natürlich, ihr macht doch eine Staffel über die DDR. Wie kommt die Sowjetunion hier hinein?
Die Sowjetunion, Alex, war politischer und auch wissenschaftlicher Taktgeber für vieles, wenn nicht sogar alles, was in der DDR mit dem Thema Studium und Ausland zusammenhing. Darüber hinaus hast du ja bei der Zusammenstellung der Interviews einen sehr offenen biografischen Ansatz gewählt. Das heißt, du hast die Menschen sprechen lassen und bei der Beschäftigung mit den Inhalten der Interviews ist aufgefallen, wie viele Personen auch einen akademischen Bezug zur Sowjetunion haben, eine gewisse akademische Sozialisation in der Sowjetunion erfahren haben. Und mit dieser Episode möchten wir gern diese Stränge aufgreifen, die Erzählungen bündeln. Und das wird, glaube ich, sehr spannend. Ich freue mich drauf.
Ja, und dass das Auslandsstudium ein Leben prägt und Denken prägt, das wissen wir im DAD und alle, die mit Austausch zu tun haben, können das unterschreiben. Und das ist natürlich auch hier so. Und jetzt wollen wir aber mal genauer schauen, wie war das denn, in welchem Kontext, mit welchen Bedingungen ist man zum Studium in die aus der DDR in die Sowjetunion gegangen? Und wir fangen an mit der Frage, was war die Motivation? Was war interessant daran?
Genau, und dazu hören wir jetzt einige O-Töne.
Und Ende des sogenannten 9. Schuljahres wurde man dann gefragt vom Schuldirektor, ob man sich das vorstellen kann. Und die Eltern waren natürlich auch wieder absolut begeistert, im Ausland zu studieren. Hauptzielland war die Sowjetunion, nicht unbedingt Moskau. Das Land ist ja riesig und in jeder Republik wurde studiert. Von Tadschikistan über Usbekistan, über Russland als Hauptland natürlich, aber auch in Aserbaidschan oder in der Ukraine sehr viele auch.
Ja, die ist ganz interessant, ein bisschen surrealistisch. Das Studium im Ausland, insbesondere in der Sowjetunion, war natürlich ausgesprochen karrierefördernd zu DDR-Zeiten. Und in den 50er und 60er Jahren wurde da entsprechend heftiges Theater darum gemacht. Also musste man, glaube ich, sogar Bürgen stellen und was auch immer. Nun hatte sich bis 1976, als bei mir die Entscheidung gefallen ist, natürlich rumgesprochen, dass die Lebensqualität in der Sowjetunion doch deutlich schlechter war als in der DDR. Konnte man sich immer noch vorstellen, dass es ein guter Deal war, Karriere gegen lebenslange Karriereverbesserung gegen 5 Jahre schlechtere Lebensqualität. Aber so denkt man ja in dem Alter nicht. Und die, sagen wir mal, das Interesse an einem Studium in der Sowjetunion hielt sich zu meiner Zeit bereits in gewissen Grenzen, um es mal so zu sagen. Und es ging ganz einfach so, irgendwann 76 oder 75 an der Spezialschule in Riesa. Große Pause, Klassenlehrer kam rein. Hey, will hier irgendjemand im Ausland studieren? Und da ich mich in der DDR sowieso, sagen wir mal jetzt nicht grundsätzlich, aber zumindest wegen der Kleinheit des Ladens ein bisschen eingeengt gefühlt habe, habe ich sofort hier geschrien. Und das ging dann auch problemlos.
Nein, ich wollte gar nicht in die Wissenschaft. Ich wollte Lehrerin werden, weil meine Mutter war Lehrerin. Ich kannte das, wie das in der Schule ist. Ich war selbst in der Schule und fand das, ja, ist ja ein schöner Beruf. Ich wollte dann auch wirklich an die erweiterte Oberschule dort russische Sprache und Geografie unterrichten und habe auch in Halle-Wittenberg wirklich die ersten beiden Jahre auch mit Psychologie und Pädagogik und allem zusammen, wie sich das gehört, für eine Lehrerausbildung habe ich studiert. Dann kam das Auslandspraktikum, wurde das genannt.
Ja.
Und zwar konnte man wählen zwischen einem, also ich sollte ein Auslandspraktikum machen für die Fachrichtung russische Sprache.
Ja.
Und da gab es Kooperationsvereinbarungen der Universität. Und zwar hatten wir im Fachbereich russische Sprache, hatten wir Dozenten von russischen Hochschulen teilweise, die uns in Phonetik unterrichtet hatten oder Syntax oder sowas haben die unterrichtet bei uns. Und es gab das Abkommen, also es kommen Hochschuldozenten nach Halle und es gehen Studierende in, nach Russland, in die Sowjetunion damals ja noch. Und es gab, man konnte ein halbes Jahr gehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr wohin, kann ich nicht mehr sagen, aber ich habe mich für ein Jahr Wadornisch entschieden. Ja, und das war eine Kooperation zwischen der Hochschule Wadornisch, der Uni Magdeburg und der Uni Halle-Wittenberg. Also aus diesen beiden ostdeutschen Hochschulen durften, ja, wir, glaube ich, waren 60 Studierende im dritten Studienjahr. Also für ein Jahr, das dritte Studienjahr, sollten wir an der Uni Wadornisch verbringen.
Ja, jetzt haben wir quasi drei Testimonials gehört zu Arten und Motivationen in der Sowjetunion zum Studium zu gehen. Die Personen, die wir gehört haben, sind unsere Kollegin Dr. Jana Merzouk und die Kollegen Dr. Holger Finken und Wolfgang Trenn. Und ja, wir sehen gewisse Nuancen hier auch und Unterschiede. Wolfgang Trenn, unterstützt von seinen Eltern, begeistert von der Möglichkeit, ja, sich ausbilden zu lassen, ging in die Sowjetunion. Bei Holger Finken hört man so ein bisschen raus, dass er ja auch etwas Kalkül heraus oder ein Abwägen Vor- und Nachteile, aber karrierefördernd und fachlich interessant ist es wohl gewesen. Das führt er später auch noch aus. Und während Wolfgang...
Jana.
Und, nee, ich wollte sagen, Wolfgang Trenn und...
Sorry.
Und Holger Finken ja praktisch ihr ganzes Studium im Ausland verbracht haben, ist die Jana praktisch als integraler Bestandteil ihres Studiums
so ist es.
In die Sowjetunion gegangen.
Ja.
Ja, und jetzt frage ich mich, gibt es ein Äquivalent dazu in der westdeutschen Gesellschaft?
Auf diese Frage, glaube ich, kann man mit Ja antworten. Wir haben sowohl Austauschstudierende heute als auch Personen, die nach Deutschland zum kompletten Studium kommen, um einen Abschluss zu erreichen oder auch aus Deutschland weggehen für einen sogenannten Degree-Seeking-Studiengang, wo es aber kein Äquivalent, meine ich, behaupten zu können, gibt, ist in der Vorbereitung. Wie wurden die Personen vorbereitet, die für ein Vollstudium in die Sowjetunion gingen oder auch für ein Teilzeitstudium, wie das in der DDR genannt wurde. Die Vorbereitung in der DDR verlief in der Regel sehr, sehr gut organisiert. Die Vorbereitung verlief in der sogenannten Arbeiter- und Bauernfakultät Die einzige Einrichtung, die es da noch gab, war in Halle. Und was diese Arbeiter- und Bauernfakultät, kurz ABF, war, schildert uns unser Kollege Thomas Prahl.
Also ursprünglich war es in der DDR, im Unterschied zur alten Bundesrepublik, hat man ja Lehrer und Schullehrer und Erzieher, die irgendeine NS-Vergangenheit hatten, wie auch immer, eigentlich alle rausgeschmissen. Rausschmeißen ist das eine, aber du musst ja neue Lehrer haben. Und dann hat man im Prinzip diese Arbeiter- und Bauernfakultäten gegründet. Das hieß also, der Zugang für junge Arbeiter und für Bauern für den Lehrerberuf war ursprünglich mal das Ziel, dass wir ganz schnell Junglehrer produzieren mussten. So, und dann ist in den 50er Jahren ist die Aufgabe erfüllt gewesen. Wir hatten genug Lehrer. Dann hat man die sukzessive eingehen lassen oder wieder in die alten Universitäten eingegliedert als was anderes. Und die einzige Arbeiter- und Bauernfakultät in Halle an der Saale ist übrig geblieben und wurde umfunktioniert zur Vorbereitung von DDR-Bürgern auf ein Studium im Ausland. In 5, 6, 7 Ländern. Teilweise, also das Abitur hast du dort im Prinzip 2 Jahre. Also,
naja, das war die Möglichkeit.
Die 11. und 12. Klasse Abitur haben wir dort gemacht.
Aber es war klar, ich würde im Ausland studieren, wenn ich an der Arbeiter- und Bauernfakultät ging? Oder war das
wenn ich,
eine Vorbereitung eines Studiums im Inland?
Na, dann hättest du, also wenn du jetzt plötzlich gesagt hast, ich will nicht ins Ausland, hättest du natürlich damit auch, du hattest ein normales Abitur. Ja.
Warum bin ich nicht in die EOS in meinem Nachbardorf gegangen oder in meiner Stadt?
Weil in der Arbeiter- und Bauernfakultät viele Muttersprachler unterrichteten. Also bei uns in der Gruppe waren zum Beispiel 3 Professoren aus der Petersburger Universität, die im Rahmen unseres Abiturs Mathematik, Physik und Geschichte in russischer Sprache. Und wir mussten unser Abitur in diesen 3 Fächern in Russisch machen.
Also das war in Bezug auf ein kommendes Auslandsstudium?
Richtig, in der Sowjetunion. Ja. Die nach Tschechien wollten, machten das dann in Tschechisch oder in Ungarisch oder in Polnisch.
Aber das Privileg hatte ich nur an der Arbeit und Bau.
Das hattest du nur dort.
Nicht an der normalen EOS.
Nein, das ist eine Einrichtung gewesen, wo alle, die den Wunsch hatten, im Ausland zu studieren, ihr Abitur der 11. und 12. Klassen durchführten. Das hätte man natürlich auch bei sich zu Hause machen können. Der Clou der Geschichte war, dass in den letzten 2 Jahren der gymnasialen Oberstufe 3, 4, 5 Fächer in der jeweiligen zukünftigen Sprache durchgeführt wurden. Da ich mich für ein Studium der Biologie in der Sowjetunion beworben hatte, waren also 4, 5 Fächer in Russisch. Höhere Mathematik, Geografie, Geschichte, Chemie, die dann von Hochschulprofessoren bzw. Dozenten der Petersburger Staatlichen Universität durchgeführt wurden. Ohne Rücksicht auf Verluste. Die Leute konnten kein Deutsch und wir mussten mit unserem Russisch eben auf Abiturniveau diesen Stoff verinnerlichen.
Die Personen haben also an der Arbeiter- und Bauernfakultät das Abitur abgelegt und wurden gleichzeitig im Heimatland, sprich in der DDR, auf das Auslandsstudium vorbereitet, sowohl fachlich als auch sprachlich. Und das verlief offenbar recht erfolgreich.
Ja, und an anderer Stelle im Interview spricht Thomas Prahl dann auch rückblickend von der geringen Abbrecherquote.
Genau.
Bei der Kohorte der DDR-Studierenden, die in die Sowjetunion gegangen sind für ein 5-jähriges Studium. Und wir wissen um den zentralen Zusammenhang zwischen Sprachfertigkeiten und Erfolg im Studium. Und da sehen wir auch Parallelen zu den O-Tönen, den Zeitzeugen, die über das Studium in der DDR berichtet haben, nicht, ob sie aus jetzt Äthiopien zum Beispiel kommen oder Vietnam, auch die wurden ja sprachlich sehr gut vorbereitet. Und und auch das führte dann in den meisten Fällen zum erfolgreichen Abschluss des Studiums.
Dennoch, und das werden die kommenden O-Töne auch zeigen, ganz so smooth war der Anfang dann mit der Fremdsprache, mit dem Leben und dem Anwenden oder auch nur Verstehen des Russischen
dann nicht, doch nicht, ja?
Wenn man vor Ort war.
Das war schon lustig. Man hat ja schon in der Schule Russisch gehabt. Man hat 2 Jahre Russisch studiert, kommt dort an und versteht kein Wort. Ja, wir haben wirklich Schulbuch Russisch gehabt und haben gesprochen. Also die Russen haben über uns gelacht, wenn wir gesprochen haben.
Wie klang das in deren Ohren?
Wie klang das, kann man gar nicht sagen. Also es ist natürlich, wir konnten keine Umgangssprache. Wir haben richtiges Schulwissen gehabt, dass man beim Einkaufen auf der Straße nicht spricht, dass man in der Hochschule nicht spricht. Wir konnten gerade mal fragen, wie wir irgendwo hinkommen auf Russisch, aber ganz grammatikalisch richtig und völlig falsch ausgesprochen, sodass uns keiner verstanden hat. Ja, ja.
So ging's dann mit Englisch,
würden Sie uns bitte zum Bahnhof fahren, haben wir dann richtig schön auf Russisch gesagt.
Ja.
Ja, aber der Russe fragt sagt zum Bahnhof bitte. Ja, das in Kurzform. Und deswegen sind wir überall aufgefallen, keiner hat uns verstanden und wir haben bei Null angefangen, Russisch zu lernen.
Ich habe mich nicht zurechtgefunden. Also ich meine, ich fall da nicht in Depressionen, aber man musste einfach sagen, wir sind ja aus einem Schulrussisch, wo langsam, deutlich, mit Erklärungen und Beispielen einem die Sprache nahegebracht worden, in einen Alltag gekommen, wo jeder so sprach, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Laut, leise, mit Verschlucken der Endungen, mit besonderer Betonung, wenn die mitkriegten, ein Ausländer, dann wurde besonders, wir kennen das ja aus dem Deutschen auch, besonders deutlich gesprochen. Aber in der normalen Vorlesung hatte der Professor natürlich keinen Sinn dafür. Der nuschelte seine Vorlesung so runter oder er sprach deutlich, je nachdem, wie es ihm so kam. War sehr schwer.
Ja, Sprache, ein Erfolgsfaktor im Studium. Ein anderes großes Thema im Auslandsstudium ist die Finanzierung. Das kennen wir von heute und Stipendien des DADs und Erasmus und andere Programme sind ein Mittel, ja, diese Frage der Finanzierung zu lösen. Und da geht es ja dann heute nicht nur um Lebenshaltungskosten und Flug und Versicherung, sondern oft auch um Studiengebühren. Wie war das denn bei einem Studium in der Sowjetunion?
Wir haben ja von Holger Finken vorhin schon gehört, dass der Lebensstandard in der Sowjetunion nicht vergleichbar war zu dem in der DDR. Das hatte durchaus den positiven Effekt für diejenigen, die in der Sowjetunion studiert haben, dass das Leben dort sehr, sehr günstig war. Und das werden wir jetzt auch hören von Jana Mersuk und auch von Thomas Prahl.
Also ein BAföG in dem Sinne gab es nicht. Es gab eine Stütze durch den Staat, dass, sagen wir mal, eigentlich jeder Student einen Platz im Wohnheim hatte. Oder in so einer wohnhaft ähnlichen Geschichte. Zu sehr erschwinglichen Preisen.
Also das war gar kein Problem.
Nee, das gab es überhaupt kein. Jeder Student hatte seinen Platz.
Ich habe sofort einen Wohnheimplatz bekommen.
So, dann haben sie verbilligtes Essen bekommen in der Mensa der Universität. Also das war deutlich billiger als im Restaurant oder so. Und weitere Vergütungen. Man konnte Büchergeld beantragen. Aber das war dann auch ein bisschen nach der Leistung gestaffelt. Dass diejenigen, die besonders gut und erfolgreich studierten, also richtig jetzt, also nicht Bekannte, Verwandte und die, sondern wirklich, wenn du gute Leistung hast in der Prüfung, konntest du ein Leistungsstipendium kriegen.
Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir wirklich ein Stipendium haben. Entweder war es so gering, dass ich mich nicht erinnere, aber wir sind ja aufgrund eines Abkommens zwischen den Hochschulen Wadornisch und Halle-Wittenberg gefahren. Wie gesagt, Universität Magdeburg war auch noch mitgekoppelt in der Dreierbeziehung. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir irgendwelche Zahlungen bekommen haben, muss ich sagen.
Da müssen Sie ja von was gelebt haben.
Vom Geld meiner Eltern.
Von
Ersparten oder von dem Geld? Ja, das waren ja ganz andere Finanzdimensionen damals. Also meine Eltern haben mir 2000 DDR-Mark mitgegeben. Davon konnte ich dann ein halbes Jahr oder fast ein Dreivierteljahr leben und hin und her fliegen
mehr
und Reisen machen mehr. Oder ein Jahr.
Wir haben 200 pro Monat bekommen, also im Jahr 2400, die Vollstudenten jetzt, ne? Also so ähnlich müssen deine Eltern das dann auch aufgebracht haben.
Also, ich weiß es aber nicht. Im Endeffekt haben wir von ganz wenig Geld richtig gut leben können.
Ja, also Finanzierung war in diesem Kontext offenbar kein Problem. Nächstes großes Thema der Auslandsstudierenden, wie ist es mit dem Kontakt vor Ort zu den Einheimischen und zu anderen Studierenden? Wie finde ich Anschluss? Wie kann ich mich integrieren in die Gemeinschaft?
Und da haben wir eigentlich zwei sehr kontrastierende O-Töne. Wir haben Jana Merzouk noch einmal und Thomas Prahl. Und hören die uns jetzt an.
Aber es war schön nach Etagen abgegrenzt und dann gab es auch eine Wache, die eigentlich aufpassen sollte, dass man sich nicht miteinander unterhält. Oder
es ging nicht um Geschlechter drin, das waren alles Frauen sowieso.
Nee, die Geschlechter waren schon gemischt in dem Wohnheim.
Aber man wollte nicht die Geschlechter auseinanderhalten, sondern die Nationalitäten.
Die Nationalitäten auseinanderhalten, ja. Das war ein Institut für Ausländer. Wir hatten kaum Kontakt. Also wir sind auch abgeschirmt sozusagen unterrichtet worden. Wir waren kaum in der Universität selbst, sondern sind in einem anderen Gebäude unterrichtet worden, wo wirklich nur Ausländer, eben die englische Gruppe und wir unterrichtet worden sind. Aber die Engländer eben auch getrennt von den Deutschen.
Was Jana Merzouk beschreibt, ist die Situation von Teilzeitstudenten, wie sie das nennt, oder man könnte auch ja Austauschstudierende sagen, im Kontext einer Hochschulpartnerschaft zwischen Halle und der russischen Universität war sie da ursprünglich gedacht für eine begrenzte Zeit und da offensichtlich hat man die Einheimischen nicht mit den ausländischen Studierenden zusammengebracht und die ausländischen Studierenden auch noch einmal isoliert fast, so klingt das. Ganz anders war die Situation im Vollstudium, dessen Schiene der Thomas Prahl an der Lomonossow-Universität in Moskau studiert hatte.
Und Schiene ist ein ganz gutes Stichwort, weil wir behalten das mal im sogenannten Themenspeicher, den Kontakt zu den internationalen Studierenden. Thomas Prahl hat so wunderbar geschildert, wie er nach Moskau kam, Stichwort Schiene. Den O-Ton wollten wir hier gerne noch mal reinbringen, den Sonderzug nach Moskau.
Der verlängerte Zug, Sonderzug nach Pankow fuhr dann weiter nach Moskau. War ein Sonderzug. Wir hatten die Maßgabe, dass wir, wenn wir 5 Jahre zum Studium fahren, und das war damals ja schon ein festgelegter Zeitraum. Ich erinnere daran, in der Bundesrepublik konnte man ja fast bis zur Rente zu der Zeit noch studieren. Noch ein Semester und noch ein Semester und noch eine Ausrede gab es nicht. In Russland war 5 Jahre und dann war am nächsten Tag Schluss. Also musste man das Studienziel schaffen und wir wussten, dass wir einmal pro Jahr, sprich also 5-mal in der gesamten Schulzeit, nach Hause fahren durften, in den Ferien. Und aus besonderen Anlässen hätten wir natürlich, also Todesfall, Geburtstag, goldene Hochzeit oder sowas, hätte man natürlich auch fahren können, aber dann hätte man es selber bezahlen müssen. Und das war nicht so billig, wie es schien. Dieser Sonderzug waren etwa 800 Leute, die nach Russland fuhren. Davon, muss ich sagen, sind wahrscheinlich 750 dann auch durchs Studium gekommen. Also eine sehr geringe Abbrecherquote, weil die eben auch schon vorausgesiebt waren nach fachlichen Kriterien. Es waren nicht nur die Biologen, diese 24, es waren ja Physiker, Chemiker, eigentlich alles, was man sich vorstellen konnte. Und um das vielleicht auch vorwegzunehmen, nach der deutschen Einheit hat man uns ja vorausgesagt, die werden alle zurückgehen. Es ist fast keiner zurückgegangen aus den Hardcore-Fächern. Also Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Mathematik und so, die sind alle bis zum Ende geblieben, weit über die deutsche Einheit hinaus. Gegangen sind aus verständlichen Gründen die Geisteswissenschaftler, die Wirtschaftswissenschaftler, ja, die doch eben so ein bisschen mehr sozialistisch kommunistische Ideologiefächer hatten. Und mit denen konntest du natürlich nach der deutschen Einheit nicht mehr viel anfangen.
Noch eine Frage. Du sagtest, ihr seid nach Moskau ja erstmal.
Also der Zug fuhr direkt nach Moskau und von dort wurden dann alle auf die einzelnen Städte verteilt.
Aber nicht nur in Russland, sondern quasi in der ganzen Sowjetunion, in allen Sowjetrepubliken.
In der ganzen Sowjetunion.
Also es hätte auch jetzt Baku werden können, ja, oder ja, Riga, ja, oder...
Ja, ja. Ja? Wir hatten ja in sehr, sehr vielen Städten, ja, der Sowjetunion unsere Studenten. Ich habe ja zu Anfang mal diese 5, 6 Orte für die Biologen aufgezählt. Ja, da kommen natürlich noch Tomsk, da kommt Kasan, da kommt Charkow sogar, Chabarovsk dazu, da kommen einige Universitäten im Kaukasus dazu, Rostov am Don, wo wir überall welche hatten. Wo wir nicht hin konnten, sind natürlich die sogenannten geschlossenen Städte, ja, zum Beispiel Nizhny Novgorod, früher Gorki, war geschlossen, eine Millionenmetropole mit sehr großen ingenieurwissenschaftlichen Traditionen, dort durften wir nicht hin. Auch nicht mal zu Besuch. Ja, also studieren ging da nicht. Ja, das war im Prinzip die Verteilung, verlief dann, die einzelnen Universitäten holten dann ihre Schäfchen ab. Also aus Petersburg war ein Bus da oder mit dem Zug fuhren sie weiter. Du musstest ja irgendwie hin. Die Besonderheit natürlich bestand darin, dass man für diese 5 Jahre eigentlich die Klamotten mitgenommen hatte. Also ich bin persönlich mit 3 Koffern gereist. Ja, von der Mama eingepackt, und dann die erste Aufgabe war zu finden, in welchem Koffer ist was. War nicht ganz uninteressant, denn wir waren um 14 Uhr, weiß ich noch wie heute, im Wohnheim, wo wir untergebracht wurden. Und dann hieß es, in einer halben Stunde Empfang beim Rektor. Das heißt also, für einen ordentlich gebildeten DDR-Bürger Anzug, Schlips und Kragen. So, jetzt such mal in deinen 3 Koffern, ja, dann findest du einen Anzug, der sieht aus wie eine Ziehharmonika, also musste der auch noch gebügelt und so weiter. Gut, aber das sind eben so Sachen, die wurden aus der Lameng entschieden, und da ging es. Wir kamen in das Wohnheim, und da hieß es, sie können wählen. Entweder ein 2-Bettzimmer mit einem anderen Ausländer oder ein 4-Bettzimmer mit 3 Russen. Da haben wir uns natürlich alle, wie wir da waren, für das 4-Bettzimmer entschieden, weil wir mit 3 Russen schon in der Sprache, in der täglichen Kommunikation, die kannten ja kein Deutsch. Englisch kannten wir nicht und die auch nicht so richtig, sodass wir also im Prinzip, die russische Sprache war das einzige Verbindende. Und am Abend kam dann die Wohnheimleitung und sagte, Herr Prahl, es tut uns furchtbar leid, aber Sie kriegen noch 2 rein.
In das Viererzimmer?
In ein 4-Bettzimmer.
Ja, das war wie bei der Armee.
Wie bei der Armee. Da wurden dann über Nacht Tisch und Stühle rausgeräumt auf dem Korridor und 2 Feldbetten aufgebaut, sodass wir 3 Jahre lang zu 6 in einem 4-Bettzimmer wohnten. Hat keine großen psychologischen Schäden hinterlassen, hoffe ich jedenfalls. Und hat aber ungeheuer viel mir geholfen in der beim Spracherwerb. Mhm. Wir hatten also einen Studenten aus Kiew, einen aus Riga, einen aus Osh. Osh ist die 2. Stadt in Kirgisistan. Und einen Moskauer. Und dann die 2, die dazu kamen, das waren sozusagen Vorbereitungsstudenten. Die haben ein Jahr an der Universität sozusagen das Abitur nachgeholt, aus, sagen wir mal, wenig begüterten Familienverhältnissen, wo man sich ein Studium gar nicht leisten konnte. Die wurden dann aber gefördert, und die waren beide aus dem Donbass, heute besetzter Teil der Ukraine. Waren beides unter Tage arbeitende Bergleute gewesen, also junge Leute.
Ja, die Vielfalt und Multinationalität der Sowjetunion spiegelt sich da auch im Schlafzimmer der Studierenden. Und wir haben ein durchorganisiertes Auslandsstudium hier gesehen, das ja mit der Vorbereitung in der DDR zu Schulzeiten noch beginnt. Die Hinreise im Zug ist organisiert, die Abholung, die Unterbringung und dann die Integration in das Studium, also betreut, und auf festen Gleisen läuft der Zug da. In die entgegengesetzte Richtung nach Bonn gekommen ist unser Kollege Wladimir Littke.
den du auch interviewt hast. Und bei ihm tritt zutage, er hat weder studiert in der Sowjetunion noch in der DDR, aber er hat einen Bezug zu Deutschland, einen sehr stark biografischen Bezug zu Westdeutschland. Und die ersten beiden O-Töne von Wladimir Liedtke werden diesen Bezug etwas erläutern.
Ja, und ich habe ihn gefragt, Wladi, was war deutsch an euch? Ihr wart ja Bürger der Sowjetunion.
Ja.
Wladimir Liedtke hat mir gesagt, er hatte einen sowjetischen Pass und in dem stand Nationalität deutsch. Ich habe ihn gefragt, wo, ja, mit wem er Deutsch gesprochen hat und was Deutsch sein in Kasachstan in seinem Dorf bedeutet hat.
Ja, wir als Kinder haben nicht so viel mitbekommen, ja, weil die Eltern sahen wir dann zu Weihnachten meist und zur Osterzeit. Das wurde ja so zu dem Zeitpunkt in Russland nicht gefeiert. Also nur die Oma hat das mit uns kleine Geschenke und so, weil in einer Zeit wurde wirklich kontrolliert und so. Es war ja kein russischer Feiertag, durfte auch so offen nicht gefeiert werden. Haben die Leute einfach zu Hause im Haus dann mit geschlossenen Fenstern, also gemacht, kleine. Wir haben auch unseren Tannenbaum gehabt, wir haben unsere Gedichte auferzählt. Die Oma hat uns damit mit einem Rubel oder sagen wir mit ein paar Bonbons belohnt. Wir haben sich gefreut. Wie gesagt, und so lief die Feier ab, aber offiziell war das dann nicht gemacht. Meine Mutter hat mit ihrem Cousin, der hier in Bonn gewohnt hat, Kontakt und mich hat das immer interessiert, mal nach Deutschland zu kommen. Damals noch als Jugendlicher hat man nicht so eine Chance gehabt, alleine zu reisen. Und dann schon später, nach meinem Militärdienst, wirklich nach dem ersten Arbeitsjahr, habe ich diesen Wunsch geäußert zu meiner Mutter, ich möchte doch mal Deutschland sehen, wie das ist und so. Und dann meinte, ja, dann machen wir eine Anfrage an Onkel, ob er dir eine Einladung, weil so einfach konnte man auch ohne Einladung nicht fahren in die sozialistischen Ländern wie Tschechoslowakei oder Ostdeutschland konnte man schon als Tourist fahren, aber in die westlichen Länder musste man schon eine Einladung haben. Das heißt, man hat eine Verwandten gehabt oder sagen wir eine gewisse Einladung, sonst ging es so einfach nicht.
Und kam es zu der Einladung?
Ja, und dann kam das wirklich zu der Einladung. Das hat mich gefreut. Also wie gesagt, der Onkel hat gesagt, ja, es wäre überhaupt kein Problem. Ich freue mich, wenn er zu Besuch kommt und kann hier sehen, was ihm interessiert. Hat mir auch wirklich die Einladung gemacht. Man musste gewisse Sachen, wie gesagt, Geburtsdatum und so weiter, dem zusenden. Er hat das dann durch den Deutschen Roten Kreuz eine Einladung gemacht. Und die habe ich dann bekommen. Mit dieser Einladung musste man dann zur Polizei und gewisse Formalitäten ausfüllen. Das ging eigentlich in der Ende 80er, 90er Jahren sehr gut. Und da man alleine gereist ist, keiner nicht von der Familie nicht mitgefahren ist, war es überhaupt kein Problem, ein Visum zu bekommen. Eher wäre es wahrscheinlich, wenn eine Familie mit Kindern zusammen wollte, ja, raus. Das ging gar nicht. Da war die Gefahr, dass die Leute nicht zurück nach Russland kehren oder sagen wir nach Kasachstan. Dadurch haben Familien komplett nie ein Visum bekommen.
Ja, Wladimir Liedtke kommt auf Einladung seines Onkels nach Westdeutschland, damals noch Westdeutschland. Und, oh Überraschung, wie Thomas Prahl, der allerdings mit dem Sonderzug natürlich, kommt Wladimir Liedtke mit dem Zug nach Deutschland. Allerdings, der arme Kerl ist immer im Sommer gereist und er hätte fliegen können, aber es gab keine Tickets mehr. Also hat er viel von der Welt gesehen auf seinen Reisen nach Deutschland mit dem Zug. Und das führt uns zum abschließenden O-Ton von Wladimir und auch von diesem Podcast.
Aus Moskau dann mit dem Zug über Polen, über Ost nach Westdeutschland, weil es wieder mal Sommerzeit war und kein Flugticket gab. Und da bin ich dann schlau geworden, dass man auch mit dem Zug fahren kann. Da haben die Leute gesagt, es wird nur schwierig, wenn man die Sprache nicht kennt. Aber die Sprache kannte ich und da habe ich damals zu dem Zeitpunkt noch eine gute Erfahrung gemacht über die Friedrichstraße. Damals ging es rüber von Ost-Berlin nach West-Berlin und dann in Zug gestiegen, dann ging es ab nach Bonn. Und so kam ich an, glücklich nach Bonn, nach 3 Tagen Reise aus Moskau. Ja, und wie gesagt, haben mich dann gefreut, wurde hier herzlich aufgenommen von der Verwandtschaft. Und das war alles neu hier natürlich für mich, obwohl ich auch von einer Millionenstadt kam, ja, aus Sibirien. Aber wie gesagt, es war schon eine andere Welt zu dem Zeitpunkt. Also wie gesagt, die Leute, die ich kennengelernt zu dem Zeitpunkt habe hier, die waren, muss man wirklich sagen, alle, muss ich sagen, hilfsbereit, wenn man mal wirklich einen falschen Zug ist gestiegen oder noch was oder ein falschen Ticket hat gekauft. Alle waren hilfsbereit und wie gesagt, das hat man gemerkt, das hat man nicht. In Russland hat man auch sehr viele Leute ja zu dem Zeitpunkt hilfsbereit, aber so eine Hilfsbereitschaft, wie ich hier kennengelernt habe, war nicht in jeder Stadt dort.
Ja, damit sind wir schon am Ende dieser Episode, aber noch lange nicht Endstation. Wir haben gehört über verschiedene Wege in die Sowjetunion und auch mit dem letzten Beispiel über einen Weg aus der Sowjetunion nach Bonn. Es ist noch lange nicht alles gesagt zu diesem Thema. In der nächsten Episode werden wir zurückkehren nach Moskau, wo noch einige Koffer stehen. Und lieber Alex, unser geschätztes Publikum an den Empfangsgeräten zu Hause kann ja schon mal raten, von wem diese Koffer stammen.
Ja, mit diesem Rätsel entlassen wir euch und sagen danke fürs Zuhören und Zuschauen.
Die DDR und wir im DAAD. Ein Podcast des DAAD.